Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig Geschichten erzählen. Jede Woche eine. Und es ist immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Richtig.
Tja, Daniel, wir sind angekommen bei Folge 454. Kann es sein?
454? Ja, richtig. Ja. 454.
454. Erinnerst du dich noch, über was wir in der letzten Folge sprachen? 453.
Oh ja, du hast von Pemmikan erzählt und wie es den Pelzhandel in Nordamerika geprägt hat.
Richtig. Befeuert im Grunde. Und im Grunde auch so ein bisschen auch dafür gesorgt, dass Kanada eigentlich zu Kanada wird. Mhm. Ja, also wenn man sich anschaut, welche Gebiete dann übernommen worden sind von diesen Handelsgesellschaften. Ein kurzes Feedback noch, also schon einige schöne Feedbacks erhalten auch von Leuten, die Pemmikan gekannt haben aus ihrer Kindheit, aus einem bestimmten Magazin. Mhm. Aber auf was ich jetzt noch kurz eingehen will, ist, jemand hat geschrieben, habt ihr nicht schon mal Pemmikan erwähnt, und zwar in der Folge über die Franklin-Expedition. Huh. Und ich habe in meinen Aufzeichnungen gekramt und tatsächlich, ich habe gesehen, dass ich habe die genaue Zahl hier auch. Mhm. Die Franklin-Expedition hatte mit 546 Kilogramm Pemmikan. Also, aber ja, eben in dem Buch, das ich damals verwendet habe, da ist es beschrieben worden als eine Mischung aus Dörrfleisch und Fett. Man kann ja im Grunde jedes gedörrte Fleisch nehmen, muss ja nicht unbedingt Bison sein. Aber das Prinzip, das bleibt ja immer dasselbe. Trockenfleisch und Fett eintrocknen lassen. Konfit quasi, ja. Und dann ist es sehr lang haltbar und man kann sich viele Kalorien zuführen.
Sehr gut. Wie viel Pemmikan hast du schon zugeschickt bekommen seither?
So lange ist noch nicht her. Aber schauen wir mal. Es gibt ja tatsächlich noch einige Menschen, die auch so zum Ausprobieren Pemmikan machen. Und ich glaube, es wird auch schon noch produziert, einfach als so ein gutes, wie soll ich sagen, eine Speise, die man lang mit sich führen kann. Also Leute, die so extrem Geschichten veranstalten, wo sie viel zu essen brauchen, aber nicht viel schleppen wollen, die schleppen dann halt ein bisschen Pemmikan mit.
Ja, verstehe. Wobei es wahrscheinlich auch mittlerweile effektivere Dinge gibt, oder? Wenn man da noch so andere Sachen mit dazu mischen kann. So in Pulverform zum Beispiel kann man wahrscheinlich schon sehr viel Kalorien auch mit sich rumtragen. Und es ist nochmal leichter als Pemmikan.
Vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin da kein Experte, bin nicht zu haben für irgendwelche Extremerfahrungen. meine extremste Erfahrung ist, dass ich jede Woche einen Podcast mit dir aufnehme.
Jetzt seit hier 9 Jahren fast.
Ja.
Es ist schon ziemlich extrem.
Gut, wollen wir nicht länger palavern darüber, sondern machen wir genau das, was ich angesprochen habe, nämlich Podcast-Folge aufnehmen. Und weißt du, letzte Woche habe ich die Geschichte des Pemmikan erzählt, jetzt bist du dran. Nicht hoffentlich mit einer Geschichte des Pemmikan.
Richard, im Februar 1925 macht sich Oskar Vogt auf den Weg von Berlin nach Moskau. Vogt zählt zu den bekanntesten Neuroanatomen seiner Zeit, ist Gründer und Leiter des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Hirnforschung. Und er wird nach Moskau gerufen, um Beweise für Lenins Genialität zu finden. Also Lenin, Revolutionär und zuletzt Regierungschef der Sowjetunion, ist im Januar 1924 nach zahlreichen Schlaganfällen gestorben. Sein Körper wurde nach seinem Tod präpariert, ist er bis heute im Lenin-Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau zu sehen. Und die sterblichen Überreste werden jetzt alle 2 Jahre vom Allrussischen Institut für Heil- und Aromapflanzen überarbeitet. Jedenfalls ein Teil seines Körpers befindet sich aber woanders, nämlich sein Gehirn, wurde entnommen und in einem Glasbehälter mit Paraffin aufbewahrt. Vogt sollte es im Auftrag der Sowjetführung untersuchen und seine Exzellenz und seine Genialität anhand des Gehirns belegen. Und er lässt Lenins Gehirn erstmal zerlegen, und zwar in 30.953 Scheiben schneiden, jeweils 0,02 mm dünn. Es dauert über ein Jahr, bis sie damit fertig sind. Und tatsächlich, Vogt findet Außergewöhnliches. Richard, wir sprechen heute über ein besonderes Thema aus der Wissenschafts- und Medizingeschichte, nämlich über die Geschichte der Hirnforschung. Mhm. Eine recht erwindungsreiche Geschichte, wenn du mir diesen Wortwitz erlaubst.
Ich bin leicht zu erfreuen und sowas Freut mich sehr.
Es ist ein riesiges Feld, daher konzentriere ich mich auf einen bestimmten Zweig der Hirnforschung. Es ist nämlich nicht das erste und auch nicht das letzte Mal, dass wie bei Lenin versucht wird, anhand des Gehirns auf bestimmte Eigenschaften zu schließen. Es gibt schon lange in der Forschung großes Interesse an Gehirnen bedeutender Persönlichkeiten. Also es gibt auch den Begriff der Elitengehirnforschung. Und einer der bekanntesten Vertreter dieser Elitengehirnforschung ist eben Vogt. Wir müssen in dem Zusammenhang dann später auch noch über das Gehirn von Albert Einstein reden, das eine jahrzehntelange Odyssee hinter sich hat.
Okay.
Wir machen heute also eine kleine Geschichte der genialen Gehirne. Und das Genie ist im Grunde ja also ein Extremfall, der sich vom Durchschnitt abhebt. Aber es gibt noch einen anderen Extremfall in dieser Logik. Es wurden nämlich nicht nur Gehirne von Menschen gesammelt und untersucht, die als genial oder besonders intelligent galten. Es gab auch Forscher, die davon überzeugt waren, Kriminelle am Gehirn erkennen zu können.
Hm.
Also Genie wird in dem Fall so definiert als Mensch mit einer überragenden schöpferischen Begabung oder einer Geisteskraft.
Okay.
Aber lass uns erstmal bei Oskar Vogt und Lenin bleiben. Kennst du die Geschichte um Lenins Gehirn?
Nein.
Sehr gut. Lenin hatte bereits im Mai 1922, zwei Jahre vor seinem Tod, den ersten schweren Schlaganfall. Und dann noch einige weitere, die ihn dann zu einem Pflegefall machen. Es gibt ein weit verbreitetes Zitat vom Künstler Yuri Anenkov, der das eingelegte Gehirn sieht und eine der Gehirnhälften als verschrumpelt, zerdrückt und nicht größer als eine Walnuss beschreibt. Also vermutlich die Folge von Syphilis und diesen vielen Schlaganfällen. Und mit Vogt kommt seine Frau Cécile und die Assistentin Margarete Wölke mit. Cécile Vogt ist nämlich ebenfalls Hirnforscherin, also die beiden gelten ebenso als Koryphäen der Hirnforschung, also die forschen auch sehr viel gemeinsam. Und Cécile Vogt ist 13 Mal für einen Nobelpreis nominiert worden, hat den Preis aber nie bekommen.
Mhm.
Und jede dieser 30.000 dünnen Scheiben haben sie dann auf einen Objektträger gegeben, beschriftet und jede 10. Scheibe haben sie dann eingefärbt. Dieses Zerschneiden dauert über ein Jahr und Vogts Analyse dauert weitere 3 Jahre. Das ist Zeit, die er in Moskau verbringt, wo er dann ab 1927 ein eigenes Forschungslabor bekommt, das Institut für Hirnforschung, dort mit viel Geld ausgestattet wird. Und dann endlich, 1929, verkündet Vogt, was sich die Sowjetführung unter Stalin erhofft hat. Die Struktur von Lenins Gehirn unterscheidet sich, wie Vogt betont, scharf von der Struktur gewöhnlicher Gehirne. Er findet nämlich in der 3. Hirnrindenschicht außergewöhnlich ausgeprägte Pyramidenzellen. Pyramidenzellen sind so eine besondere Form der Nervenzellen, die beim Menschen in der Großhirnrinde und in der Amygdala vorkommen. Und diese Zellen sind nicht nur groß, sondern schauen im Schnittbild auch wie Pyramiden aus, daher der Name.
Mhm.
Und Vogt kommt daher zu dem Schluss, aus all diesen Gründen lässt unser hirnanatomischer Befund Lenin als einen Assoziationsathleten erkennen. Das war also der wissenschaftliche Beweis, Lenin war ein Genie, ein Assoziationsathlet. Eine sehr seltsame Wortschöpfung, aber diese Wortschöpfung, die ist so legendär geworden, der Lenin als Assoziationsathlet. Also er geht im Grunde davon aus, dass diese Pyramidenzellen eben dazu da sind, so Verbindungen oder mehr Verbindungen herzustellen. Und daher sagt er eben, Lenin konnte dadurch mehr Assoziationen verbinden als andere Menschen. Also Lenins Gehirn war aber nicht das einzige besondere Gehirn, das Vogt in Moskau untersucht hat. Er hat nämlich eine Sammlung angelegt, die 1929 eröffnet wurde, mit 13 Elite-Gehirnen, wie das genannt wurde, vor allem von Künstlern und Wissenschaftlern. Diese Sammlung nannte sich auch das Pantheon der Gehirne. War auch öffentlich zugänglich. Also unter anderem waren da die Gehirne von Sergei Eisenstein oder Ivan Pavlov zu sehen. Und das Interessante bei Vogt ist, dass er die Motivation hat, herauszufinden, was so ein Elitegehirn besonders macht im Vergleich zu einem Durchschnittsmenschen, um dann aber Einfluss zu nehmen und eine neue Elite zu schaffen. Also im Grunde geht es ihm darum, einen höheren Menschen zu züchten. Also er hatte so die Vision von einem neuen Menschen.
Ja.
Jetzt ist es so, nach heutigem Stand der Wissenschaft lassen sich mit dieser Methode aber keine Beweise für die Intelligenz einer Person finden. Also ich habe ein Interview gelesen mit dem Neuropsychologen Martin Meyer, wo er sagt, die ganze Elitehirnforschung hat unter dem Strich praktisch nichts gebracht. Ob das Gehirn von Lenin oder Einstein untersucht wurde, gefunden hat man nichts Besonderes. Also man hat zwar den Fokus einige Zeit stark auf diese Gehirne gelegt von bekannten Persönlichkeiten, von denen man gedacht hat, die haben außergewöhnliche Fähigkeiten. Man hat aber keine anatomischen Gründe dafür gefunden, für ihre außergewöhnlichen Geistesleistungen.
Mhm. Also trotz dieser Pyramidenzellen.
Genau, weil diese Pyramidenzellen, die kommen auch in Durchschnittsgehirnen vor.
Durchschnittsgehirn.
Ja. Das heißt, die Leistungsfähigkeit von dem Gehirn lässt sich halt nicht allein am toten Gewebe ablesen. Das ist nämlich so der entscheidende Punkt. Du kannst schon diese Pyramidenzellen finden und kannst auch sagen, die sind vielleicht da ein bisschen häufiger. Und das heißt aber noch lange nicht, dass Lenins Intelligenz genau daher kommt.
Ja.
Aber genau diese Idee, ja, war lange Zeit jetzt prägend für die Hirnforschung, dass nämlich ein ungewöhnlicher Verstand auch ungewöhnliche Merkmale aufweisen müsste.
Hm.
Und das ist aber halt die Grundthese, die bislang noch nie bestätigt werden konnte. Zumindest nicht anhand des toten Gewebes, das man dann untersucht hat.
Mhm.
Es sind vor allem zwei Fragen, die immer wieder auftauchen und um die sich die Hirnforschenden kümmern. Zum einen, wie sieht Genialität oder Intelligenz aus? Und zum anderen, wie sieht das Böse oder wie sieht Kriminalität aus?
Ja.
Also die Suche nach anatomischen Gründen für außergewöhnliche Geistesleistungen, die gibt es im Grunde, seit es die Hirnforschung gibt.
Ja. Und ich meine, Ähnliches hat es ja auch schon einige Zeit davor gegeben, oder? Also vom 20. Jahrhundert, so mit der Phrenologie, wo sie die Kopfform und so weiter angeschaut haben.
Und da kommen wir noch dazu, weil das ist im Grunde ja genau der Beginn der Hirnforschung.
Aha.
Ich weiß, du hast auch darüber schon mal gesprochen. Wir werden dazu gleich kommen.
Okay.
Und es galt ja nicht immer schon das Gehirn als der Ort, an dem unser Bewusstsein auch sitzt. Also es gab zum Beispiel auch die Idee, dass unser Verstand seinen Sitz in unserem Herzen hat.
Ja.
Aristoteles zum Beispiel ging davon aus, dass unser Gehirn dazu da ist, das Blut zu kühlen, das im Herzen erwärmt wird, wo das Denken und Fühlen stattfindet.
Okay.
Aber trotzdem ist die Bandbreite recht groß. Also Hippokrates zum Beispiel, der ging schon davon aus, dass unser Denken im Gehirn stattfindet.
Ja.
Also es gab über die Jahrhunderte jetzt sehr viele Theorien über das Gehirn, aber der eigentliche Beginn der Hirnforschung setzt wie so oft im 19. Jahrhundert ein und wir springen dafür nach Wien. Bevor Forschende angefangen haben, Hirne in Scheiben zu schneiden, haben sie nämlich, wie du es schon angesprochen hast, die Form der Schädel interpretiert und haben versucht, von der Kopfform auf geistige Eigenschaften zu schließen.
Yeah.
Also die Idee dahinter war, dass der Schädel die Umrisse des Gehirns widerspiegelt. Weißt du noch, in welcher Folge du mehr davon erzählt hast?
Ja, natürlich. Über einen berühmten Kopf, der untersucht wurde.
Ja, genau.
Von Haydn.
Richtig. Wie Josef Haydn den Kopf verlor, ist die Folge 271.
Ah ja.
Und da geht es um den Arzt und Anatomen Franz Josef Gall, der eben um 1800 rum diese Schädellehre, die Phrenologie, entwickelt hat. Und die Innovation seiner Lehre ist, dass die geistigen Eigenschaften, aber auch Talente und Neigungen ihren Sitz und ihre Ursachen in verschiedenen Regionen des Gehirns haben.
Mhm.
Und das ist die Idee, mit der Gall die Voraussetzung für die moderne Hirnforschung schafft, weil er die Idee der sogenannten Lokalisationslehre etabliert.
Mhm.
Also, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Gehirnregion und einer Funktion. Und deshalb legt er dann so eine Liste mit geistigen Fähigkeiten vor, sowas wie Gedächtnis oder Sinneswahrnehmung. Und jede dieser Fähigkeiten, die ordnet einer bestimmten Hirnregion zu. Gall hat es 1798 folgendermaßen formuliert: Ich beabsichtige, die Funktionen des Gehirns und insbesondere die seiner verschiedenen Teile in Erfahrung zu bringen, zu zeigen, dass es möglich ist, verschiedene Anlagen und Neigungen durch die Erhöhungen und Vertiefungen auf dem Kopf zu ermitteln. Also durch die Schädelform, hat er gedacht, kann er eben bestimmte Funktionen von dem Gehirn nachweisen und eben auch bestimmte Eigenschaften dann zeigen.
Ja.
Und Gall ist übrigens auch derjenige, der dann auch etabliert, dass das Gehirn als das einzige Organ des Geistes gilt. Also er sagt eben, dass das Gehirn das Zentrum für alle mentalen Funktionen ist.
Mhm.
Das Interessante ist, die Phrenologie spielt heute ja in der Wissenschaft keine Rolle mehr. Was eben daran liegt, dass Gall das Ganze ja nur auf den Schädel bezieht. Also anhand der Analyse der Oberfläche will er ein individuelles Profil erstellen. Und es gibt so ein Beispiel, ein Arzt bringt ihm den Gipsabguss des Schädels von Raphael mit, also des Renaissance-Künstlers.
Mhm.
Und Gall untersucht also diesen Schädel und kommt dann zu dem Ergebnis: Wie angenehm wurden wir alle überrascht, als wir an diesem Gipsabdrucke das Organ des Kunstsinns, gerade an der Verbindung des Schläfe- und Stirnbeins, Blasicht hervorgetrieben, das Organ des Farbensinns am oberen Augenhöhlenrande nur mäßig erhaben sahen. Also die Idee, dass er jetzt anhand dessen auch nochmal die Bilder interpretieren kann und sagt, okay, er hatte jetzt nicht den ausgeprägten Farbensinn, deshalb war auch sein Augenhöhlenrand nur mäßig erhaben. Also dass man eben auf diese Art und Weise so sein Verhalten interpretieren kann oder seine Kunstform interpretieren kann.
Ja. Yeah.
Aus dem Grund sammelt Gall jetzt halt auch fleißig Schädel und Gipsbüsten berühmter Persönlichkeiten. Und ich bin mir nicht sicher, warst du schon mal in dem Museum, wo die ausgestellt werden?
Ich glaube nicht.
Die befinden sich nämlich in Baden heute im Roulette-Museum.
Ach so, na.
Hat nichts mit Casinos zu tun, sondern ist benannt nach Anton Roulette, dem Gall seine Sammlung 1925 überlassen hat.
Ah.
Und unter anderem sind da 78 Schädel enthalten. Einer davon ist der von Gall. Der wurde dann später hinzugefügt.
Okay.
Wichtig für die Hirnforschung ist, die Phrenologie spielt jetzt für die Wissenschaft zwar keine Rolle mehr, aber wichtig für die Hirnforschung ist, dass jetzt das Prinzip in der Welt war, dass das Hirn in Areale aufgeteilt ist, also diese Lokalisationstheorie. Also, dass die geistigen Fähigkeiten in voneinander abgrenzbaren Regionen des Gehirns stattfinden. Und in weiterer Folge hat nicht nur Gall Schädelsammlungen angelegt, sondern das wurde ganz häufig gemacht. Also es wurden jetzt ganz viele Sammlungen mit Schädeln eben von bekannten und außerordentlichen Persönlichkeiten gesammelt. Aber bei Gall sind wir halt noch auf der Ebene des Schädels. Also er bringt die Schädelform mit geistigen Eigenschaften in Verbindung. Und ab Mitte des 19. Jahrhunderts ändert sich das, was mit verbesserten Konservierungstechniken zu tun hat. Nämlich zunächst mal vor allem hat man die Gehirne in Alkohol eingelegt und dann später so ab 1893 in Formaldehyd.
Mhm.
Und das Interessante ist, die Grundidee der Phrenologie ist erhalten geblieben, die Lokalisationstheorie, nur wurde jetzt nicht mehr der Schädel interpretiert, sondern das Gehirn selber.
Ja.
Also die Größe, Form, Muster, Furchen, Windungen, alles, was man so sehen kann. Zum Beispiel so Sachen wie beim Gehirn von Beethoven ist zum Beispiel aufgefallen, dass es viele Windungen hatte. War die Idee, hat er vielleicht deshalb so außergewöhnlich gut komponieren können. Das blieb aber alles so recht vage, also die Erklärungsversuche waren so recht simpel. Bei Lord Byron zum Beispiel. Das Gehirn ist zwar nicht erhalten geblieben, aber man hat es nach seinem Tod von seinem Körper entfernt. Und es gibt Berichte, dass dieses Gehirn außergewöhnlich groß war. Und auf dieser Basis hat man dann versucht, so die Gehirne zu interpretieren. Gleichzeitig wurde aber versucht, den einzelnen Arealen geistige Eigenschaften zuzuordnen. Und es galt halt jetzt herauszufinden, auf welche Funktionen die unterschiedlichen Gehirnregionen spezialisiert sind. Sagt dir der Name Phineas Gage was?
Nein.
Das war ein Eisenbahnarbeiter, der im September 1848 einen schweren Unfall hatte und den unglaublicherweise überlebt hat. Ihm ist nämlich eine 1 Meter lange Eisenstange durch den Schädel von oben nach unten geschossen. Also die Stange ist einmal komplett durch seinen Kopf.
Okay.
Er hat sein linkes Auge dabei verloren, aber blieb beim gesamten Unfall bei Bewusstsein. Es dauert einige Monate, kurzzeitig wird er auch komatös, es kommt zu einer Gehirnentzündung, alle rechnen mit seinem baldigen Ableben. Aber er erholt sich und zwar nach einiger Zeit ist er körperlich wieder fit und seine geistigen Fähigkeiten, die scheinen fast nicht beeinträchtigt durch den Unfall. Er hatte jetzt allerdings öfters epileptische Anfälle. Aber eine Sache ist aufgefallen. Es kam zu einer Persönlichkeitsveränderung. Vorher galt er als recht ruhig und ausgeglichen und nach dem Unfall als recht impulsiv.
Aha.
Und Gage gilt daher als einer der ersten Fälle, also wir sind im Jahr 1848, in dem die Lokalisationstheorie bestätigt wurde. Allerdings muss man auch sagen, sein Fall ist dahingehend ein bisschen problematisch, weil das nie systematisch untersucht wurde. Also die Beobachtung seiner Persönlichkeitsveränderung, die basieren im Grunde auf anekdotischen Erzählungen.
Ja.
Also die einerseits von seinem Arzt kommen und manche entstehen auch erst später. Ne? Also diese Geschichte ist schon zeitgenössisch sehr bekannt und daher lässt sich das schwer sagen. Also es gibt aber auch unterschiedliche Interpretationen seiner Persönlichkeitsveränderung.
Ja, eben, man muss auch wahrscheinlich mitbedenken, wenn die Eisenstange durch den Kopf fährt. Das kann auch grundsätzlich psychologische Auswirkungen haben, oder? Also sehr abgesehen davon, dass es vielleicht einen Teil deines Hirns zerstört hat oder sonst wie. Aber wenn dir sowas widerfährt, dann kann es auch sein, dass du danach ein anderer Mensch bist.
Also du meinst allein schon aus der Erfahrung heraus, ja, das stimmt.
Ja.
Interessanterweise wurde sein Gehirn auch dann später nach seinem Tod auch nicht weiter untersucht. Also man weiß auch tatsächlich nicht, welche Teile zerstört wurden durch die Eisenstange. Also es gibt halt jetzt so 3D-Modelle, wo versucht wird, das nachzuvollziehen, weil man seinen Schädel, dann hat man noch. Es gibt zum Beispiel ein zeitgenössisches Limerick, wo es heißt, a moral man, Phineas Gage, tamping powder down holes for his wage, blew his special made probe through his left frontal lobe. Now he drinks, swears and flies in a rage. Also Phineas Gage, ein moralischer Mann, also so beginnt's quasi, er stopft für seinen Lohn Pulver in Löcher und blies eine Spezialröhre oder eine Eisenstange durch seinen linken Frontallappen. Jetzt trinkt er, flucht und rastet aus.
Ja. Yeah.
Es ist jedenfalls so, Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt die große Suche nach aussagekräftigen Parametern. Also hat man ein halbes Jahrhundert vorher versucht, am Schädel die aussagekräftigen Parameter zu finden, versucht man sie jetzt am Gehirn selber. Also es wurde gemessen, gewogen, Windungen gezählt und verglichen. Und wir sind mitten im 19. Jahrhundert. Das heißt, es wurde auch nach Parametern für Ethnien, für Geschlecht, für Kriminalität und eben auch für Genie gesucht. Also in diesen Arbeiten steckt natürlich jede Menge Rassismus und Sexismus.
Ja.
Und mit einem bestimmten Gehirn beginnt die moderne, systematische Erforschung der Gehirne von Ausnahmepersönlichkeiten. Und zwar in Göttingen durch den Anatomen Rudolf Wagner. Und zwar gelangt er 1855 an ein Gehirn, eines der ersten Gehirne, das konserviert und wissenschaftlich untersucht wurde. Und das ist das Gehirn, das im Grunde die Suche nach der Anatomie des Genies ausgelöst hat. Und es ist das Gehirn eines Mannes, der bereits zu Lebzeiten als Genie galt und einer der bedeutendsten Mathematiker der Geschichte ist. Hast du eine Idee?
1855? Na, keine Ahnung.
Es ist Karl Friedrich Gauss.
Ah, der Gauss.
Was weißt du über Gauss?
Ich kenne halt die Gaußsche Glockenkurve, gell?
Von Gauss gibt es eine oft erzählte Geschichte, die seine Genialität schon in seiner Jugend unterstreichen soll. Und ich habe mir diese Geschichte erklären lassen von einem, der wirklich Ahnung von Mathematik hat. Nämlich von Nick Klupak, der als @mathenick auf Instagram und TikTok Mathe in kurzen Tutorials erklärt und auch ein Nachhilfeinstitut hat. Und daher sehen wir uns nämlich regelmäßig, nicht weil ich Mathe-Nachhilfe bekomme, wie du vielleicht vermutest, sondern weil ich hier mein Büro habe. Und er hat auch ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, das bringe ich dir mit, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Das heißt, was kostet es, ein Handy aufzuladen und andere nützliche Mathefragen? Praktisches Mathewissen für den Alltag. Und ich habe ihn mal gebeten, diese Geschichte von Gauss zu erzählen und zu erklären.
Er hat als Schüler in der Grundschule eine Strafaufgabe von seinem Lehrer bekommen, indem er die Zahlen von 1 bis 100 schriftlich addieren sollte. Und der Lehrer dachte halt, damit ist er der kleine Karl Friedrich eine ganze Zeit lang beschäftigt und war dann sehr erstaunt, als Gauss nach 2 Minuten fertig war. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wie er das so schnell geschafft hat. Und letztendlich, wenn ich die Zahlen von 1 bis 100 addieren soll, fange ich einfach erstmal ganz außen an. Das heißt, ich addiere die beiden äußersten Zahlen 1 und 100, lieber Daniel, das ergibt.
101.
Dann ist er 1 nach innen gerutscht und addierte dann die Zahlen 99 und 2, was wiederum
101 ergibt.
Okay, Daniel, einmal machen wir das noch. Wir rutschen wieder 1 nach innen und addieren die Zahlen 98 und 3, was wiederum
101 ergibt.
Genau. So, und Karl Friedrich hat es jetzt gemacht, bis er ganz in der Mitte angekommen war. Und in der Mitte addiert man letztendlich nur noch die Zahlen 50 und 51, was auch wieder 101 ergibt. Und wer jetzt mitgerechnet hat, wird festgestellt haben, man hat am Ende ja eigentlich nur 50 mal 101 gerechnet. Also was Gauss rechnen musste über 50 mal 101, wenn ich das schriftlich ausrechne, bin ich spätestens nach 2 Minuten fertig und habe 5050 raus.
Würdest du sagen, Gauss ist einer der besten oder bekanntesten Mathematiker überhaupt?
Definitiv. Also nicht nur, dass es auf den 10-D-Mark-Schein geschafft hat, wer sich noch erinnert. Auch im Studium kommt man sicherlich nicht an Gauss vorbei. Und es war sicherlich einer der bekanntesten Mathematiker, die auch die Mathematik geprägt haben, die wir heute noch kennen.
Also so Laien wie ich kennen ihn ja vor allem von der Normalverteilung oder von dieser Gaußschen Kurve.
Genau, die übrigens auch auf dem 10-D-Mark-Schein dargestellt ist. Vielleicht ein Fun-Fact noch für die Nerds unter uns. Man kann bei dieser Gaußschen Glockenkurve zwar die Ableitung bilden, aber man kann von ihr sogar zeigen, dass es keine Stammfunktion gibt.
Ja, Richard, kannst du das mit der Stammfunktion erklären?
Na, ich hab das gehört, habe mir gedacht, ach so, aha, ja, was, I don't know. Kannst du es erklären?
Nee, aber ich könnte es mir für die nächste Folge erklären lassen.
Immer wieder zurückkehren. So. Du übrigens, was du da gesagt hast, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.
Mit dem Gehirn von Gauss beginnt im Grunde die Tradition, die Gehirne von Hochbegabten zu untersuchen. Also wirklich die Gehirne und nicht nur die Schädel. Und auch für Wagner stellt sich bald raus, dass es so einfach nicht ist. Also auch wenn man das Gehirn selber untersucht. Er sagt nämlich zum Beispiel, die Frage, ob bei sehr begabten und geistig tätigen Individuen die Windungen ungewöhnlich reich entwickelt sind, ist noch nicht spruchreif. Und ich greife schon mal vor, das wird auch nie spruchreif. Das Interessante ist, die Motivation von Wagner ist es, im Grunde genau das zu zeigen, also dass es menschliche Eigenschaften gibt, die jenseits der Anatomie liegen, wie zum Beispiel eine immaterielle Seele. Wagner ist nämlich ein Protagonist im sogenannten Materialismusstreit und wehrt sich gegen die Materialisten wie den Zoologen Karl Vogt, der nämlich zum Beispiel sagt, naja, Gedanken stehen im Verhältnis zum Gehirn wie der Urin zu den Nieren. Und das ist halt für so jemanden wie den Wagner ein Affront, also weil es hat enorme Sprengkraft, weil es im Grunde um die Frage geht, wenn die Naturwissenschaften alles materialistisch erklären, also alle unsere geistigen Fähigkeiten sich materiell im Gehirn nachvollziehen lassen, wo ist dann der Platz für den freien Willen und wo ist der Platz für Gott?
Ist auch vor Ort so dieser Einwand gegen einen Positivismus, oder?
Genau. Und für jemanden wie Wagner war es wichtig, das zu trennen, zu sagen, ich kann dieses Gehirn untersuchen, aber trotzdem kann ich sagen, es gibt mehr als nur die Anatomie des Gehirns. Es gibt quasi noch was drüber hinaus.
Ja.
Es ist aber jedenfalls so, am Gaußschen Gehirn hat er letztlich oder hat bislang noch niemand irgendwelche Auffälligkeiten gefunden, die seine Genialität beweisen würden oder die irgendwie seine mathematischen Fähigkeiten erklären würden. Es gab immer wieder Untersuchungen, also auch in neuerer Zeit, aber das Ganze verlief immer ergebnislos. Und es ist vielleicht ganz gut, dass es so war, dass die immer ergebnislos verliefen, weil, wenn es anders gewesen wäre, hätten wir jetzt ein ziemliches Problem. Es ist nämlich so, 2013 ist einer Forscherin aufgefallen, der Neurowissenschaftlerin Renate Schweizer vom Göttinger Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, der ist aufgefallen, dass das Gaußsche Gehirnpräparat vertauscht worden ist. Und zwar schon ziemlich kurz nach seiner Entnahme. Also das Gehirn von Gauss war mit dem Etikett C.H. Fuchs versehen. Gemeint ist der Göttinger Mediziner Konrad Heinrich Fuchs. Der ist nämlich im Dezember 1855 gestorben, Gauss einige Monate vorher im Februar 1855. Also vermutlich wurden viele der Untersuchungen mit dem vermeintlichen Gauss-Gehirn gemacht, aber nicht wirklich mit dem Gauss-Gehirn. Und jetzt stell dir mal vor, die hätten festgestellt, in diesem Gehirn, ah, hier haben wir festgestellt, warum er jetzt dieser geniale Mathematiker ist. Und dann hätte man alles über den Haufen werfen müssen.
Gut, aber im Umkehrschluss bedeutet das, dass eventuell dann sein Hirn doch Auffälligkeiten aufweisen hätte können, wenn es richtiger untersucht worden wäre.
Beide Hirne wurden inzwischen mehrfach untersucht, miteinander verglichen. Das Ergebnis war, beide sind anatomisch weitgehend unauffällig.
Okay.
Aber jetzt in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts war es unter Gelehrten oft üblich, dass sie ihre Gehirne zur Verfügung gestellt haben für wissenschaftliche Forschungen nach ihrem Tod. Hat auch mit diesem Materialismusstreit zu tun, weil viele gesagt haben, okay, ich gebe mein Gehirn auch für diese Forschung her, weil wir wollen wissen, auch mit der Idee, wir wollen die Genialität im Gehirn finden und nachweisen. Was aber halt bei dieser Elitengehirnforschung, ich habe das vorhin schon ein bisschen angedeutet, oft passiert ist, dass man allgemeine Regeln aus Einzelfällen aufgestellt hat. Also man findet eben, keine Ahnung, bei Gauss bestimmte Windungen oder eine bestimmte Furche und fragt sich dann, ist das vielleicht der Grund für seine Genialität? Aber am Ende des Tages stellt man aber fest, wenn man ein größeres Sample hat, naja, es kommt schon ab und zu mal vor. Man kann jetzt nicht sagen, genau das führt zu seiner Genialität.
Ich meine, es ist ein grundsätzliches Problem, wenn Wissenschaft so betrieben wird, nämlich ich habe eine Theorie und ich möchte sie verifizieren anhand dessen, was ich zur Verfügung habe und nicht umgekehrt, wie es heutzutage eigentlich der Fall ist, dass du was falsifizieren willst.
Und das ist genau der Punkt. Du hast ein Gehirn in der Hand, von dem du schon ausgehst, okay, das ist genial oder das ist von einem, der genial war. Ich muss jetzt nur ein Merkmal finden, wo ich sagen kann, ah, da lässt sich's zeigen.
Ja.
Und einer, der das nicht mit Genies gemacht hat, sondern mit Straftätern, ist Cesare Lombroso. Von dem ist 1876 ein Buch erschienen, das heißt L'Uomo Delinquente, der Verbrecher. Und dieses Buch ist extrem einflussreich. Er begründet nämlich damit das Feld der Kriminalanthropologie. Legt auch eine große Sammlung an mit Mordwaffen, Tatortfotos, tätowierter Haut, Gipsabgüssen von Ohren, Nasen, Schädeln und Gehirnen. Und die Frage ist natürlich, wieso lässt sich jetzt laut Lombroso eine kriminelle Person durch äußerliche Merkmale erkennen? Na, er sagt, weil ein Krimineller ist ein evolutionärer Rückfall. Und dieser Rückfall, dieser Rückschritt, der lässt sich dann auch in der Anatomie nachweisen. Und er hat das dann über viele Merkmale gemacht, also vorstehende Wangenknochen, bestimmte Handlinien, henkelförmige Ohren oder fliehende Stirn waren eben für ihn dann Zeichen für diesen evolutionären Rückfall. Und das geht aber jetzt mehr wieder in Richtung Phrenologie. Bleibt aber auch nicht unwidersprochen. Also vor allem Forscher aus Frankreich haben Lombroso vehement widersprochen. Das große Problem bei Lombroso ist, mal ganz abgesehen davon, dass sich das wissenschaftlich nicht halten lässt, ist halt, dass seine Arbeiten halt der Eugenik und dem Rassismus Vorschub leisten.
Yeah.
Wenn man nämlich bestimmte Merkmale als evolutionären Rückfall definiert und sagt, das ist degenerativ, ja, dann konnten das zum Beispiel die Nationalsozialisten als Rechtfertigung nutzen im Rahmen von Zwangssterilisationen. Jetzt ist es so, es klingt zwar in unseren Ohren natürlich absurd, Kriminelle am Gehirn erkennen zu wollen, aber dieser Gedanke findet sich jetzt nicht nur bei Lombroso. Ich habe ihn nämlich jetzt deshalb mit reingenommen, weil diesen Gedanken haben auch Hirnforscher später noch, zum Beispiel Oskar Vogt, der Lenins Gehirn untersucht hat. Der ist nämlich davon überzeugt, nicht nur die Elite am Gehirn erkennen zu können, sondern auch Kriminelle, weil es eben seine Idee war, für sämtliche Bewusstseinserscheinungen ein physiologisches Pendant im Gehirn zu finden. Also, was er eben auf die Elite versucht anzuwenden, versucht er eben auch auf Kriminelle anzuwenden. Was sie halt außer Acht lassen, und das machen natürlich auch viele der Positivisten damals, sie lassen halt außen vor, dass ganz viel davon natürlich auch soziale und kulturelle Faktoren sind.
Ja.
Aber lass uns jetzt mal zu dem Mann kommen, Richard, der im 20. Jahrhundert sicher zu den intelligentesten und genialsten Menschen überhaupt gezählt hat. Und umso erstaunlicher ist nämlich, was mit seinem Gehirn nach seinem Tod passiert ist, nämlich Albert Einstein. Ich nehme an, du weißt so in groben Zügen, was mit seinem Gehirn passiert ist, oder?
Ja, tatsächlich nicht.
Ne? Nicht?
Bin tatsächlich, was diese Hirngeschichten angeht, unbewandert.
Sehr gut. Ich habe es nämlich in einer Folge schon mal ein bisschen angedeutet. Es ist nämlich so. Am 17. April 1955 wird Einstein mit Brustschmerzen ins Princeton Hospital eingeliefert. Und dort stirbt er am nächsten Tag an einem Riss eines Aortenaneurysmas. Und der Pathologe, der im Princeton Hospital an diesem Tag Dienst hatte, war Thomas Harvey. Und der ist bislang jetzt noch nicht als Hirnanatom aufgefallen. Aber dessen Leben wird ab diesem Tag vom Gehirn Albert Einsteins bestimmt werden. Und geht einher mit einem ziemlich rapiden sozialen Abstieg. Er hatte nämlich eigentlich gar keine Erlaubnis für eine Autopsie. Trotzdem macht er eine und entnimmt dabei das Gehirn von Einstein. Was wohl nicht im Sinne von Einstein war. Einsteins Sohn stimmt dann aber später zu, weil Harvey ihn dann davon überzeugt, dass es wissenschaftlich untersucht wird. Und ab jetzt beginnt eine unglaubliche Odyssee, weil Harvey das Gehirn von Einstein an sich nimmt, also im Grunde klaut und es jetzt auch nicht mehr hergeben will. Er wird schließlich sogar entlassen am Princeton Hospital. Und wie gesagt, er war ja kein Hirnspezialist. Also die Frage, warum er das macht und warum er das Gehirn nicht mehr hergibt, lässt sich im Grunde nicht mehr beantworten. Er war wohl einerseits fasziniert von dem Gedanken, das Gehirn des berühmtesten Wissenschaftlers seiner Zeit zu haben. Und er wollte ja wirklich auch rausfinden, ob sich Einsteins Genialität auch am Gehirn zeigen lässt und wollte damit sicherstellen, dass es für weitere Untersuchungen zur Verfügung steht und nicht mit beerdigt wird, was eigentlich wohl Einsteins Wunsch gewesen war.
Ja.
Allerdings hat er jetzt ein Problem, weil er hatte halt jetzt keinen Zugang zu Forschungslaboren. Er war ja gefeuert worden. Außerdem fehlen ihm die Fachkenntnisse. Und er bringt dann deshalb das Gehirn in ein Labor der University of Pennsylvania und dort wurde es von der Präparatorin Martha Keller erst aus ganz vielen Perspektiven fotografiert und dann in 240 würfelförmige Blöcke zerteilt und dann verteilt auf zwei mit Formalin gefüllte Einmachgläser. Und die nimmt Harvey jetzt mit zu sich nach Hause, nach Princeton und verstaut sie im Keller.
Der hat also zwei Einmachgläser mit dem Hirn von Einstein in seinem Keller.
Genau, der würfelförmig in würfelförmige Blöcke hat schneiden lassen.
Okay.
Und er sucht jetzt den Kontakt zu führenden Hirnspezialisten, schickt auch immer wieder einzelne Hirnstücke an Experten, weil Keller, die hat ihm nämlich Mikroskoppräparate erstellt. Aber am Ende gerät das Gehirn für einige Jahrzehnte mehr oder weniger in Vergessenheit. Und das ist, finde ich, schon mal ein unglaublicher Punkt, weil also er klaut dieses Gehirn von Einstein und am Ende gerät es in Vergessenheit. Also niemand übt Druck auf ihn aus oder so, auch aus der Familie nicht, aus der Wissenschaft nicht. Also niemand irgendwie stört sich jetzt dran, dass Harvey das Gehirn im Keller hat.
Ich meine, fällt das unter Störung der Totenruhe sowas?
Na, guter Punkt, weiß ich gar nicht.
Weil falls nicht, ist es halt, sind es zwei Einmachgläser mit Material drin.
Er gibt dann zum Beispiel einer Forscherin Marion Diamond Proben und die publiziert dann 1985, also 30 Jahre nach dem Tod von Einstein, einen Aufsatz, der sehr viel Aufsehen erregt hat. Nämlich heißt dieser Aufsatz On the Brain of a Scientist, Albert Einstein. Und sie findet eine Besonderheit, was medial für sehr großes Aufsehen sorgt. Allerdings wird diese Arbeit von anderen Forschenden heftig kritisiert. Also die Ergebnisse werden in der Wissenschaftscommunity zurückgewiesen. Und als Fazit habe ich ein schönes Zitat gelesen von Brian Burrell. Der sagt dazu zu diesem Fall: Wenn man lange genug sucht, misst man eine ausreichende Zahl von Merkmalen. Und wenn man selektiv genug vorgeht, findet man am Ende auch die statistischen Belege, die man braucht, um jede beliebige Behauptung zu beweisen.
Ja.
Es ist einfach so, es gibt eine große Variationsbreite des menschlichen Gehirns. Und wenn du schon davon ausgehst, dass sich ein bestimmtes Gehirn von der Masse unterscheidet, dann hältst du halt jedes besondere Merkmal für die Ursache. Das heißt, selbst wenn du eine Anomalie findest, dann muss es ja trotzdem noch lange nicht bedeuten, dass daher die Genialität kommt.
Ja.
Und so vergehen jetzt die Jahrzehnte. Also er lässt sich irgendwann scheiden, zieht mit den Gläsern nach Wichita in Kansas, dann nach Weston in Missouri, verliert aber auch sogar seine ärztliche Zulassung und arbeitet am Ende an einem Fließband einer Kunststofffabrik in Lawrence in Kansas.
Ah ja.
Und du kennst Lawrence in Kansas?
Ja, ja, da war ich sogar schon.
Echt? Weißt du, wer da noch gelebt
hat? Ja, ja, John Brown.
Sehr gut, John Brown kommt auch aus Lawrence.
Mhm.
Ah, interessant.
Also er kommt nicht aus Lawrence, aber er hat in Lawrence, Kansas gewirkt. Wenn du in Lawrence bist, da gibt es einige so Wandmalereien mit, oder eine große mit John Brown.
Ah, interessant, das ist die Verbindung, die war mir jetzt nicht klar. Es gibt noch einen anderen sehr bekannten Amerikaner, der dort gelebt hat.
Ach so, das ist ja auch der Sitz der University of Kansas, aha, oder Kansas University, und da ist ja auch der Basketballcoach her, also der Basketballerfinder.
James Naismith.
Ja, ja, genau.
Interessant. Das war auch die Verbindung. Das war auch eine Verbindung, die ich jetzt gar nicht hatte. Sehr gut, da haben wir noch eine. Ich meine einen sehr berühmten Schriftsteller.
Ja, aus Lawrence. Achso, einer der Beatniks, oder?
Ja, richtig, ja.
Wer ist es? Sag's.
William Burroughs.
Ah, William Burroughs, genau.
Der hat dort gelebt und der war der Nachbar zeitweise von Harvey. Und die beiden freunden sich auch an und es ist auch so, dass sie gerne zusammen trinken und Harvey ihm dann auch vom Gehirn Einsteins erzählt, dass er immer noch in diesen beiden Einmachgläsern mit sich rumführt. Also überall, wo er jetzt war, hat er diese Einmachgläser dabei.
Ist es von Burroughs, dass wir diese ganze Geschichte über Harvey haben?
Nee, das nicht. Das kommt jetzt nämlich durch einen Journalisten. Es ist nämlich so, am Ende wird diese Odyssee dann sogar zum Roadmovie. Im Jahr 1997, noch immer hat Harvey die Gläser mit dem einsteinschen Gehirn immer mit dabei. Inzwischen wohnt er wieder in Princeton. Da kommt ein Journalist auf ihn zu, Michael Paternity. Und der will ein Buch über Einsteins Hirn schreiben. Und Harvey sagt, ja gut, er hat die Idee, dass er das Gehirn mal zu Einsteins Enkelin Evelyn nach Kalifornien bringen will. Und Paternity bietet sich dann an und sagt, ja okay, ich kann dich fahren. Und er wird dann jetzt der Fahrer von Harvey und sie fahren gemeinsam das Einsteinsche Gehirn von Princeton nach Kalifornien, also einmal quer durch die USA. Sie kommen in Kalifornien an und sie will das Gehirn aber nicht haben. Und so fahren sie wieder zurück nach Princeton. Und jetzt endlich übergibt er das Gehirn wieder dem Princeton Hospital. Was man ihm positiv zugutehalten muss, ist, dass er es immerhin nicht verkauft hat, was ihm wahrscheinlich viel Geld eingebracht hätte in dieser Zeit. Ist aber schon das Einzige, würde ich sagen. Ansonsten endet jetzt die Reise des Einstein-Gehirns dort, wo sie begonnen hat, nämlich in Princeton, aber nach mehreren Jahrzehnten erst. Also 42 Jahre später kommt das Gehirn wieder an, aber absolut ergebnislos. Also immer noch ist nicht so richtig untersucht worden und er hat auch nicht mehr das ganze Gehirn. Er hat nur noch 170 der 240 Stücke. Alle anderen hat er irgendwann mal hergeschenkt oder an irgendwelche Forscher geschickt.
Ja, ist ja, kann mir vorstellen, auch ein bisschen schwierig dann irgendwie, wenn du zwei Einmachgläser mit Würfelstücken hast, dann auch noch zu sagen, okay, das ist jetzt von dem Teil und das ist von dem Teil, dann ergibt es ja alles keinen Sinn, wenn man es versucht zu untersuchen, oder?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern man das noch gut auseinanderhalten oder beschriften oder so konnte.
Ja, wenn es in Formalin eingelegt ist, ich weiß nicht, glaube nicht so gut.
Es ist jedenfalls so, für Einsteins Genialität haben sich bislang noch keine außergewöhnlichen Merkmale finden lassen an seinem Gehirn. Also es gibt keine signifikanten Unterschiede zum Gehirn von Normalsterblichen oder von Leuten wie uns. Das Problem bei den meisten der Studien ist, und das ist eben häufig betont worden, gerade bei den Untersuchungen zum Einsteins Gehirn, die Forschenden versuchen eben ihre vorgefasste Idee von der Besonderheit oder der Genialität zu bestätigen, weil sie ja wissen, sie haben gerade ein Stück von Einsteins Gehirn vor sich. Und da wird dann einfach jede Besonderheit übermäßig betont.
Nee, könntest du ihnen rein theoretisch jedes Gehirn vorlegen.
Genau. Aber das ist ja so, dadurch, dass die Bandbreite des menschlichen Gehirns so groß ist, würdest du in jedem Gehirn irgendeine Besonderheit finden.
Nee.
Also das Ding ist einfach, am Hand dieses toten Gewebes wird es nicht funktionieren. Also wenn, dann muss man schon irgendwie auch das Ganze am lebenden Objekt nachweisen können.
Ja, also CTs und solche Geschichten.
Ganz genau. Aber selbst da ist der Sitz der Intelligenz oder der Genialität noch nicht gefunden worden.
Yeah.
Inzwischen ist dieses Einsteinsche Gehirn im National Museum of Health and Medicine in Chicago zumindest der größte Teil des Gehirns. Es gibt ja auch noch Teile, die verschollen sind. Und der Paternity, der hat auch tatsächlich ein Buch über diesen ungewöhnlichen Trip geschrieben. Das heißt Driving Mr. Albert, A Trip Across America with Einsteins Brain. Und diese Geschichte ist übrigens sehr super erzählt worden in einer fantastischen Folge vom Radiolab aus dem Jahr 2019. Das heißt Relative Genius. Ist eine meiner Lieblings-Podcast-Folgen ever. Also die finde ich genial.
Hast du mehr als einmal gehört?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und das Faszinierende ist ja, also finde ich zumindest, weshalb ich mich auch für diese Folge jetzt für das Thema Hirnforschung entschieden habe, dass die Lokalisationstheorie heute eine wichtige Basis ist für die Hirnforschung. Vor allem jetzt auch noch durch die ganzen bildgebenden Verfahren. Dass aber diese Theorie in die Welt gesetzt wurde mit einer Lehre, die uns heute einigermaßen abstrus vorkommt. Also am Schädel menschliche Eigenschaften ablesen zu können. Also nach heutigen Maßstäben hätte die Phrenologie in der Wissenschaft keine Chance mehr, aber die Idee dahinter, das ist heute immer noch eine der Grundlagen für die Hirnforschung.
Mhm.
Ist auch so ein Beispiel, was wir jetzt schon öfter hatten. Also die Umsetzung mangelhaft, aber die Idee dahinter wird prägend.
Ja, also richtige Rückschlüsse aus den falschen Gründen ziehen.
Genau. Also wie gesagt, der biologische Ursprung von Genialität ist auch heute noch nicht gefunden worden. Vermutlich wird es auch nichts, weil das würde ich sagen, ist wahrscheinlich das Fazit. Genialität oder Intelligenz hängt einfach viel stärker an sozialen und kulturellen Faktoren, an Erziehung, an sozialem Umfeld, an Bildung, an Motivation, an Interesse und an solchen Faktoren und eben nicht allein am Gehirn.
Ja, sind halt schlussendlich keine Maschinen.
Genau. Tja, Richard, und das war meine Folge über die Geschichte der Hirnforschung und welche teilweise bizarren und makabren Folgen die Suche nach der Genialität hatte.
Hervorragend. Sehr gut. Wie du gehört hast, von diesen unterschiedlichen, abenteuerlichen Geschichten diverser Hirne, habe ich wenig Ahnung gehabt. Mir war überhaupt nicht bewusst, welche Odyssee da das Hirn Einsteins durchgemacht hat.
Harvey hat übrigens, das habe ich vergessen, er hat auch die Augen von Einstein geklaut und hat sie einem New Yorker Augenarzt geschenkt.
Aha. Und hat der irgendwelche außergewöhnlichen Dinge rausgefunden?
Auch das nicht, nee.
Ist halt auch schwierig, an einem quasi nicht belebten Auge irgendwas rausfinden zu wollen.
Das Ding ist ja, Einstein, dem war das ja auch bewusst, weil er auch wusste, in dem Moment, wo ich sterbe, wird mein Körper ja zum Kult werden. Und ich denke mal, deshalb wollte er auch nicht, dass sein Gehirn entnommen wird, weil klar ist, dass dieses Gehirn dann eben auch zu einem Kultobjekt werden würde.
Chef, du bist jemand, der so einen Einfluss hat schon zu Lebzeiten, dass du dir sicher bist, dass im Falle deines ziemlich sicher eintretenden Todes dein Körper zu einem Kultobjekt wird.
Ja.
So weit musst du es einmal schaffen.
Ja, voll.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mir solche Gedanken über meinen Leib nicht machen.
Ich glaube nicht.
Wenn ich denn einmal meinen letzten Atemzug getan habe.
Aber gut, ich meine, Einstein wusste auch schon zu Lebzeiten, dass er wahrscheinlich einer der bekanntesten Wissenschaftler überhaupt ist.
Ja. Du hast ja am Anfang gesagt, dass Vogt eindeutige Belege gefunden hat für die Genialität Lenins.
Mhm.
Ist da nochmal untersucht worden und das dann irgendwie falsifiziert oder verifiziert waren?
Was halt rausgefunden wurde, ist, dass Vogt diese Pyramidenzellen einfach überbetont hat.
Okay, das ist der einzige.
Genau.
Und gibt es quantitative Untersuchungen von Hirnen, um hier statistisch irgendwie dem Ganzen so Gewicht zu geben oder Sachen zu verifizieren? Weil, wie du es vorhin beschrieben hast, das Problem ist ja, dass tatsächlich immer nur einzelne genommen waren, von denen man sich gewisse Dinge erwartet. Das ist ein Verbrecher, der ist genial, aber gibt so groß angelegte Studien von Hirnen Verstorbener, um hier irgendwie Gemeinsamkeiten oder Ähnliches rauszufinden?
Man hat tatsächlich schon, das hat auch Wagner gemacht. Wagner ist auch bekannt, also der hat nicht nur das Gaußsche Gehirn untersucht, sondern von ihm stammt auch die erste große Liste an Gehirngewichten. Also er hat versucht, so die Gehirngewichte von so vielen Menschen wie möglich zu sammeln und hat eine große Liste veröffentlicht. Und auch da lässt sich aber dann am Ende sogar, was ich auch gelesen habe, ist es gar nicht so leicht zu bestimmen, was das Gehirngewicht dann tatsächlich ist. Also inwiefern man welche Teile noch mit dazu nimmt und man muss aufpassen, dass keine Flüssigkeiten irgendwie noch dabei sind, die ja auch sehr schwer sind.
Mhm.
Und am Ende stellt sich dann eben auch raus, wenn man so insgesamt zum Beispiel so einen Durchschnitt anschaut, dass das auch wenig Aussagekraft hat. Also zum Beispiel, glaube ich, haben Frauen auch ein durchschnittlich kleineres Gehirn als Männer, was aber natürlich intelligenzmäßig ja keinen Unterschied macht. Insofern ist eben auch die Gehirngröße im Grunde da gar nicht so aussagekräftig.
Ja. Was mir natürlich auch gekommen ist, während du erzählt hast davon, dass man versucht, Intelligenz und Genialität eben zu messen, basierend auf den Hirnen. Intelligenz, so wie wir es wahrnehmen, ist ja auch ein soziales Konstrukt.
Genau.
Ja, ja. Bis zu einem gewissen Grad halt. Also die Intelligenztests und solche Dinge, die sind ja oft sehr kulturell geprägt. Und man arbeitet hier also mit zwei Prämissen, die an sich eigentlich in erster Linie kulturell sind. Ja.
Genau, ja. Bei den Intelligenztests fällt es ja auch auf, man versucht so Intelligenz irgendwie exakt zu definieren und versucht auch so Parameter zu finden, anhand dessen man das genau bestimmen kann oder quantifizieren kann. Am Ende ist es aber halt so, dass die Aussagekraft halt eben nicht so eindeutig ist. Bei diesen Tests zum Beispiel ist es ja so, die kannst du ja auch üben und trainieren, weil du ja schon weißt, was da so für Art von Fragen kommt. Ja. Das heißt, du kannst da allein da schon deine Intelligenz deutlich erhöhen.
Ja. Und wenn du oft Dinge lernst und auswendig lernst, dann trainierst du ja auch die Fähigkeit, die Dinge zu merken.
Ja.
Und das ist damit auch wieder ein Vorteil. Also, ja. So ein grundsätzliches Problem, glaube ich, wenn man versucht, die Fähigkeiten von Menschen auf bestimmte Kennzahlen zu reduzieren. Ja,
ja genau. Ja.
Wie in diesem Fall. Und sie dann zu Parametern macht, ob man jetzt dann ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft ist oder nicht. Ja.
Ja. Und gleichzeitig kann ich die Faszination aber total nachvollziehen, zu sagen, okay, wenn ich das Gehirn Einsteins vor mir habe, da muss doch irgendwie so, das muss doch, die Genialität muss doch da irgendwie sichtbar werden. Also die Faszination kann ich total nachvollziehen, aber es halt einfach, bringt halt wissenschaftlich nichts.
Ja, in Wirklichkeit ist halt einfach der Urin, gell?
Ja, genau.
Wie du vorhin gesagt hast, der es ausmacht. Und sehr gut. Sehr spannende Geschichte. Hast du diesbezüglich einen Hinweis erhalten?
Nee, also einen Hinweis speziell dazu habe ich keinen bekommen. Ich bin mal wieder über das Gehirn Einsteins gestolpert und dachte mir irgendwie, ich habe das mal in einer Folge so ein bisschen angerissen, aber dachte mir, ich würde das gerne mal auch komplett erzählen.
Sehr gut.
Und bin darüber dann eben, dachte mir, das lässt sich vielleicht ganz gut erzählen, eben über diese Geschichte der Elitengehirne. Es gibt nämlich ein Standardwerk von Michael Hagner, das heißt Geniale Gehirne zur Geschichte der Elitengehirnforschung. Und was ich auch sehr gut fand, ist übrigens noch ein anderes Buch, das ist ein bisschen lockerer zu lesen. Das heißt Im Museum der Gehirne, die Suche nach Geist in den Köpfen berühmter Menschen von Brian Burrell, den ich vorhin schon mal zitiert habe. Also aus diesem Buch stammt dieses Zitat. Und ich fand es sehr interessant, auch diese Geschichte mit Gauss. Also ich finde überhaupt diesen Weg so interessant, also von der Phrenologie dann am Schädel, dann das Gleiche nochmal mit dem Gehirn zu machen. Und dann beginnt das Ganze aber eben mit Gauss, mit diesem ja sehr bekannten, genialen Mathematiker. Und am Ende des Tages bringt eben diese ganze Elitengehirnforschung nichts.
Ja.
Außer im Zweifel befördert es noch die Eugenik und den Rassismus.
Ja. Die Frage ist natürlich auch, selbst wenn Sie Eigenschaften eines genialen Hirns gefunden hätten, die darauf hindeuten, dass das der Grund ist, was machst du mit dem Wissen dann? Ja? Also, wie ist das dann anwendbar? Du kannst ja dann nicht Leute züchten darauf hin, dass sie solche Gehirne kriegen. Also, ich glaube, die tatsächliche Anwendbarkeit dieser Erkenntnis ist dann auch enden wollend, oder?
Ja, du suchst ja dann vielleicht als Geschlechtspartner nur Leute, wo du sagst, hey, du musst mir nachweisen, dass du diese Furche im Gehirn hast.
Also vor dem ersten Date dann zuerst einmal ein bildgebendes Verfahren.
Genau.
Und dann so, ja, weil ich möchte ein geniales Kind haben.
Genau.
Aha, ja.
Ja,
ich glaube, das wäre schon eine gute Möglichkeit, mir einen Partner zu finden. Sehr gut. Literatur hast du ja schon erzählt. Naja, was bleibt denn uns da? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach, unsere Hirne sind ja entsprechend trainiert, was dieses Ding hier angeht. Wir wissen, wir haben eine Begrüßung, wir haben eine Geschichte und wir haben dann noch einen dritten Teil in so einer Folge und macht es schwierig, es zu vergessen.
Ja.
Deswegen würde ich jetzt also sagen, Daniel, lass uns doch zum dritten Teil einer solchen Folge übergehen und zwar zum Feedback-Hinweis-Blog.
Machen wir das. Das ist genau, ne? Wiederholung. Wiederholung ist wichtig.
Ja, ja, sehr wichtig. Wer zu dieser oder zu anderen Folgen Feedback geben will, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm ist da die Adresse. Vielleicht noch, das haben wir jetzt, glaube ich, seit ungefähr 2 oder 3 Jahren immer gesagt, zeitlang haben wir es immer wieder gesagt, wer uns Hinweise schicken will, schickt bitte diese Hinweise nicht an die Feedback-Adresse, weil hier der Gag bei dieser ganzen Geschichte ist ja, der eine weiß nicht, was der andere ihm erzählen wird. Und um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass der eine vielleicht schon eine andere Geschichte recherchiert, die der andere dann macht, bitte Hinweise immer an unsere spezifischen E-Mail-Adressen schicken. Die sind auch einfach zu merken. Richard oder Daniel @geschichte.fm. Wer uns auf Social Media anschreiben will oder irgendwas kommentieren, ist auch möglich. Dort heißen wir zumeist Geschichte FM, außer auf Mastodon, da geht man am besten auf geschichte.social und landet direkt auf unserem Profil. Und wer uns bewerten will, Reviews schreiben und solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchte, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen. Das heißt Geschichten aus der Geschichte. Außerdem gibt es Merch unter geschichte.shop und es gibt 2 Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Janosch, Sarah, Carsten, Friedegard, Mitra, Fabian, Laura, Oliver, Günther, Sebastian, Judith, Markus, Edmund, Aaron, Frauke, Harald, Stefan, David, Henning, Alexander, Marcel, Dieter, Philipp, Dirk, Susanne, Silvia, Mario, Werner, Peter, Rita, Annette, Andreas, Nicola, Monika, Lutz, Anja, Beate, Christine, Bianca, Dominik, Marco, Nadja und Roswitha. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und danke an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir noch das, was wir immer machen.
Richtig, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Du, warte mal. Mhm. Bei mir ist, manchmal bist du ein bisschen unterbrochen und ich fürchte, es hat ein bisschen was mit dem spotty Internet hier zu tun. Ich würde schnell umsteigen in meinen mobilen Hotspot. Ich habe den Flight Mode an, da geht es natürlich nicht. So, danach. Wieso braucht er so ewig zum Starten? Ah ja. Hallihallo. Hallo, hörst du mich jetzt?
Ja, ich höre dich.